Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit an Bord seid. Und heute machen wir einen gemeinsamen Waldspaziergang. Es ist ziemlich frisch, muss ich sagen. Es hat geregnet, es hat gewittert und der Wald ist dschungelartig. Ich finde es ja immer faszinierend, dass im Frühjahr, das geht ja auf einmal ganz, ganz schnell. Also ich habe mich neulich mal mit meiner Mutter darüber unterhalten, ihr geht das zu schnell. Zack, ist quasi der Sommer da, zumindest gefühlt. Naja, im Moment ist es ein bisschen kühl, aber auch das kann ja im Sommer passieren. Dass ihr hinten raus ich weiß gar nicht, wann die genau ist, im Juni, glaube ich, Schafskälte. Ne? Die heißt so, weil die Schafe dann in der Regel geschoren sind und wenn es dann nochmal kalt wird, dann frieren die. Für Schafe ist es ja sowieso doof, ne? Dadurch, dass die so gezüchtet sind, verlieren die ja nicht ihr Fell, wechseln das nicht durch, das wäre blöd, dann gingen ja die Haare verloren, also hat man die so gezüchtet, dass die nicht mehr abwerfen und die immer weiter wachsen und dann muss man die halt davon befreien und das passiert dann ziemlich schlagartig und dann frieren die erstmal, ne? Also so, ich sag mal, 5 bis 10 cm Schafwolle, die isolieren halt ganz schön. Und das fällt dann schlagartig weg. Ja, also so viel zum Thema Schafskälte. Also es kann immer mal zwischendurch kalt werden. Und gerade wenn es viel geregnet hat, ne, da verdunstet auch sehr viel Wasser. Und diese Verdunstungskälte, die merkt man dann halt. Ja, also hier ist es auf jeden Fall so schlagartig explodiert. Heute will ich übrigens mal was zum Thema Schnecken mit euch machen. Weil die sind ja auch auf Feuchtigkeit angewiesen. Vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Worte zum Frühjahr. Das geht ja astronomisch bis zum 21. Juni. Meteorologisch, also vom Wetter her, sagt man, bis 31. Mai, am 1. Juni fängt dann der Sommer an. Wie auch immer, diese Frühjahrsmonate, das ist eigentlich das, wo hier im Wald alles passiert. Was heißt im Wald? Eigentlich in der Natur. Alle legen los, die Vögel, die brüten. Also Ende Juni ist ja das allermeiste durch, auch in Bezug auf Vogelbrüten. Und klar, da sind die Jungvögel, die müssen auch weiter versorgt werden. Manche brüten ein zweites Mal, ja, und so weiter. Aber trotzdem, der Schwerpunkt liegt wirklich im Frühjahr. Auch beim Baumwachstum, ne, das findet da in der Regel statt. Alle geben Gas, die Frühblüher ganz besonders, die sind ja jetzt schon wieder weg. Also zum Beispiel Buschwindröschen oder Veilchen und so weiter, die müssen ja fertig sein mit dem Kerngeschäft, also austreiben, blühen, Samen bilden, Vorräte einlagern, bis die Laubbäume ihr Laub rausbringen. Das ist ja jetzt schon lange der Fall. Jetzt ist es viel zu dunkel, als dass sie da unten am Boden noch große Vorräte sammeln könnten. Das heißt, sie können schon wieder einpacken. Die Bäume, die haben ihr wesentliches Geschäft Ende Juni auch durch. Dann werden die innen drin schon so langsam wieder etwas trockener. Also das heißt im forstlichen Jargon auch im ersten Saft, Mai, Juni, da ist ganz besonders viel Feuchtigkeit in den Bäumen. Also da brummt das Geschäft so richtig. Also man könnte jetzt sagen, ja, das ist stressig, eine sehr stressige Zeit. Aber man könnte umgekehrt auch sagen, nee, das ist eine ganz tolle Zeit, weil die produzieren ja Zucker in Hülle und Fülle. Ne? Das ist das große Festgelage der Bäume. Und an diesem Festgelage haben natürlich auch ganz viele andere Arten Anteil. Ne? Also das heißt ungebetene Gäste, Insekten zum Beispiel, die dann so wie heißt der Buchenspringrüssler? Jetzt hätte ich den Namen beinahe vergessen. Buchenspringrüssler, ein kleiner Rüsselkäfer, der kleine Löcher in die Buchenblätter frisst. Das mag die Buche nicht. Und die wehrt sich auch so ein bisschen mit Substanzen, die sie einlagert. Aber das sind so ungebetene Gäste. Aber es gibt, und jetzt kommen wir zu den Schnecken, eben auch Tiere, die profitieren ganz anders vom Sommer. Und das sind zum Beispiel Schnecken, die an Bäumen weiden. Und zwar auf der Baumrinde. Auf der Baumrinde, ich gehe mal gerade ein paar Schritte weiter. Heute raschelt es übrigens nicht so beim Durchlaufen, weil das Laub nass ist. Das finden Rehe zum Beispiel auch viel schöner, weil sie sich beim Laufen nicht so leicht verraten. Ja, die mögen ja gerne heimlich durch den Wald gehen, wenn es nicht so laut raschelt. Also vielleicht habt ihr das vom letzten Mal noch im Ohr. Wald aktuell habe ich ja auch draußen gemacht. Das ist sehr laut geknistert und so. Das ist jetzt, wenn das Laub nass ist, deutlich gedämpfter. Ja, wir waren bei den Schnecken stehen geblieben. Die Schnecken. Es gibt zum Beispiel Baumschnägel. Also Schnägel, das ist eine bestimmte Kategorie von Schnecken. Die haben so einen Rückenkamm. Also die sind nicht gleichmäßig rund oben drauf. Also unten der Fuß, der ist ja, also ne, der Bauch sozusagen, auf dem sie vorwärts gleiten, der ist ja flach. Ne, sonst liegt er nicht schön auf. Aber der Rücken, der ist halt rund. Bei diesen Schnägeln ist der aber, hat der hinten so einen Kamm. Also es läuft quasi spitz zu im Profil. Und diese Baumschnägel, die sind ja so hellbeige, manchmal auch gestreift, die weiden die Algen ab, die auf der Baumrinde wachsen. Also wenn ihr Baumrinde euch mal ganz genau anschaut, dann ist sie in aller Regel von Flechten, Moosen oder Algen bedeckt. Also so die ganz Originalrinde in einem typischen Wald sieht man eigentlich kaum. Außer in so einer knochentrockenen Fichten- oder Kiefernplantage. Da kann sie auf der Rinde eigentlich nichts halten. Aber sobald ihr so Flecken seht, also zum Beispiel so ganz helle Flecken, das sind so ganz flache Flechten, Krustenflechten, da denken auch manche Leute, die ist krank, die hat Flecken. Ja, diese Buche, so gesprenkelt. Nein, das sind Flechten. Das sind Lebewesen, die, ja, die sind, finde ich auch ganz, ganz interessant. Das ist eine echte Symbiose zwischen Pilz und Alge. Und der Pilz muss die jedes Mal wieder neu einfangen, wenn er sich vermehrt. Also wenn die einmal zusammengefunden haben, dann bildet das diese typische Art. Und wenn die sich vermehren, dann starten jedes Mal wieder getrennt und müssen sich jedes Mal wieder neu zusammenfinden, um dann diese spezielle Flechtenart zu bilden. Also wie die das genau hinkriegen, keine Ahnung, finde ich aber faszinierend. Naja, und die sitzen da und leben von dem Abfluss, Wasserabfluss auf der Rinde. Und das machen übrigens Algen auch. Also wenn ihr Flechten seht, dann sind garantiert auch irgendwo Algen mit da drauf. Ich stehe hier gerade vor so einem Baum mit so einem grünen Belag. Diese Rinde hier, jetzt gucke ich mal gerade, haben wir hier schon irgendwelche Schnecken? Nee, haben wir nicht. Das ist eine Insektenlarve, also die Hülle zumindest davon. Es gibt nämlich so kleine Schnecken, die haben wie so ein Türmchen, die heißen Schließmundschnecken. Sie sind ein richtig schönes gedrehtes Türmchen, aber ganz klein, vielleicht ein Zentimeter, anderthalb groß, sehr filigran, die muss man sich schon sehr genau angucken, dass man die sieht. Und ich war ja bei Baumschnägeln, also diesen beigen Schnecken, die weiden am liebsten auf glattrindigen Bäumen. Da kommen sie eben besser voran, als wenn die Rinde so rau ist. Und auf so glattrindigen Bäumen, da könnt ihr mal schauen, da seht ihr oft, wenn ihr mal genau hinguckt, die Fraßspuren, also wie so Spuren durch diesen Algenbelag. Und da waren dann solche Schnecken unterwegs. Die Schnecken, die brauchen es logischerweise feucht. Also die freuen sich über Regen. Meine Frau freut sich da gar nicht drüber, wenn es Schneckenwetter ist. Gerade im Frühjahr, wenn man Kohlpflänzchen, Kohlrabi oder auch Salatpflänzchen oder was auch immer vorzieht oder in den Beeten dann so langsam draußen hat, ja, da kommen halt dann die Schnecken und man muss es schon absammeln. Ja, bei uns geht es dann immer über einen Zaun in den Wald mit den Schnecken. Also diese ganzen brutalen Schneckenvernichtungsmethoden, die finde ich ja wirklich übel. Ne? Durchschneiden, Salz drüber, kochendes Wasser, was nicht alles. Bitte nicht. Das sind faszinierende Lebewesen. Und das sind Lebewesen, die Freude am Leben haben. Ja, das sieht man zum Beispiel bei Weinbergschnecken. Also Schnecken sind ja Zwitter. Und die bilden, diese Weinbergschnecken bilden, wenn die sich paaren, Kalkdorne aus und rammen die sich gegenseitig in den Bauch. Und diese Dorne dienen nur und ausschließlich der Stimulation. Also es ist wie ein Sexspielzeug, ja. Und das macht ja nur Sinn, wenn man etwas spürt, nämlich Lust. Und das verspüren diese Weinbergschnecken. Also da geht richtig was ab bei denen und die kann man nicht einfach so brutal umbringen. Ne? Also Weinbergschnecken ja sowieso nicht, aber auch andere Schnecken bitte nicht. Da gibt's, fällt mir nur gerade ein, weil ich hier vor mir so eine rote Schnecke im Laub habe. Oder na, die sieht so rot, einen leichten Braunstich aus. Das könnte die spanische Wegschnecke sein. Spanische Wegschnecke. Kann man aber nicht so richtig gut unterscheiden von der roten Wegschnecke, die mittlerweile, ich glaube, zum Beispiel in Bayern schon zu den geschützten Arten gehört. Die ist also im Rückzug begriffen. Und diese spanische Wegschnecke, die manchmal sehen die aber auch braun aus. Ah, hier ist schon eine zweite. Tja, sind das spanische Wegschnecken? Ich glaube, ja. Also die rote Wegschnecke, die leuchtet schon richtig orange. Ne? Und wenn die so einen leichten Braunstich hat, ist es wahrscheinlich die spanische Wegschnecke, wenn es noch mehr bräunlich ist. Also es sind gehäuselose Schnecken, sollte man vielleicht dazu sagen. Und auch können auch relativ groß werden. Also ich würde mal sagen, so 10 cm lang. Also die rote Wegschnecke übrigens teilweise sogar noch größer. Und die verdrängen halt die heimischen Schnecken. Man sagt, die ist zugewandert. Wahrscheinlich gar nicht aus Spanien, sondern Südfrankreich. Und dann hat man aber mal genauer hingeschaut und gesehen, vielleicht ist sie doch heimisch. Ja, zumindest in Süddeutschland, so ganz genau weiß man das nicht. Und viele Leute möchten diese spanische Wegschnecke bekämpfen. Da muss man sagen, nee, lass mal. A, wissen wir gar nicht, ob sie wirklich nicht heimisch ist. Und selbst wenn, wird sie halt häufig mit der roten Wegschnecke, die aber geschützt ist, verwechselt. Also im Zweifelsfall lieber nicht eingreifen. Also wie die hergekommen ist, wenn sie denn nicht heimisch ist, weiß man nicht so genau. Wahrscheinlich in irgendwelchen Gemüsekisten oder mit Pflanzenlieferungen aus Südeuropa, wie auch immer. Aber wir kommen mal wieder zu den Waldschnecken, weil das ist keine typische Waldschnecke. Typische Waldschnecken sind eben die Baumschnegel oder der schwarze Schnegel, der auch Schnecken frisst. Ja, gibt also auch Raubtiere unter den Schnecken oder Beutegreifer, ne, so heißt es ja modernerweise. Also Schnecke ist nicht gleich Schnecke. Dieser schwarze Schnegel, also es gibt übrigens auch die schwarze Wegschnecke. Beide schwarz, aber der schwarze Schnegel, der ist ein bisschen gestreift, hat dann wieder mal diesen spitzen Querschnitt hinten vom Rücken, also wie so ein Dach. Und wenn ihr den mal hochnehmt, ist unten die Sohle gestreift, also so längs gestreift. Das sind so drei Streifen, kann man daran eindeutig unterscheiden. Es gibt übrigens auch einen Tigerschnegel, der ist dann wirklich so, ja, eigentlich sieht der mehr aus wie ein Leopard, der müsste eigentlich Leopardenschnegel heißen. Also gibt es eine irre Vielfalt an Schnecken und ich habe mal im Vorfeld zu dieser Folge mal recherchiert, wie alt können Schnecken eigentlich werden. Also das reicht von Monaten bis Jahren, im Extremfall, das ist aber keine heimische Schneckenart, bis zu 70 Jahre. Also der Rekordhalter im Schneckenreich. Also Schnecken können auch alt werden, fand ich einfach mal kurios. Ja, wie gesagt, ist mir einfach so eingefallen, wo ich dachte, lass doch mal schauen, was die so drauf haben. Für Schnecken, gerade für Gehäuseschnecken, also wie diese Schließmundschnecke, ihr erinnert euch, die so ein gedrehtes Türmchen hat, die brauchen dringend Totholz. Weil ohne Totholz gibt es keinen freien Kalk für ihr Gehäuse. Und wenn die kein Häuschen bauen können, dann können sie halt nichts werden. Also deswegen ist auch deswegen unter anderem ist Totholz ganz wichtig. So, ich bin jetzt hier gerade in so einer Buche hier. Und die hat tatsächlich eine ganz glatte Rinde. Und da sieht man jede Menge Beweidungsspuren von Schnecken. Ja, oh, hier sieht man sogar Schleimspuren. Die ziehen sich irre weit hoch an dieser alten Buche. Und was für eine Bedeutung das für das Ökosystem hat, das ist überhaupt noch nicht richtig erforscht. Es gibt natürlich auch viele Tiere, die sich von Schnecken ernähren, aber auch so, was das für das Ökosystem macht, zum Beispiel bei der Verbreitung von Pilzsporen. Ne? Schnecken fressen ja auch gerne Pilze, kennt ihr vielleicht vom Pilzesammeln. Habt ihr gerade einen Volltreffer, schöner dicker Steinpilz und guckt von unten und dann sitzt da schon irgendeine Schnecke und mümmelt da genüsslich den Pilz. Ja, und verbreitet so natürlich auch die Sporen. Ne? Aber nochmal die Gesamtbedeutung von Schnecken im Ökosystem. Soweit ich weiß, ist die, wenn überhaupt, erst ansatzweise erforscht. Und was sie da zum Beispiel oben in den Kronen alles machen, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand weiß. Ach, ja, ihr merkt schon, Stiefel mal wieder hier durch die Steilhänge hier. In der Eifel gibt es ja nur rauf oder runter. Geradeaus ist zumindest hier in dem Bereich der Waldakademie rund um Wershofen, gibt es das eigentlich nur in den Bachtälern. Dass man ohne Steigung unterwegs ist. Aber ist ja ganz gut für die Fitness. Ich gehe mal gerade ein paar Meter weiter. Und hier im Laub ist natürlich, wenn es feucht ist, auch viel, viel mehr los. Weil sehr viele Lebewesen, also Springschwänze, Hornmilben, aber auch die Pilze, auch die Bakterien, die sind alle auf Feuchtigkeit angewiesen. Und wenn es knochentrocken ist, dann kriegen die das quasi nicht runter. Ne? Also das ist so, als wenn ihr trockenes Brot ohne was zu trinken kauen, schlucken sollte, ist relativ schnell Feierabend. Das geht den ganzen Organismen hier genauso. Und ja, deswegen freuen die sich auch alle über Regen. Ich setze mich mal, ich gehe mal ein bisschen runter. Ja, es ist tatsächlich so, wenn man sich das mal genauer anguckt hier mit dem Boden, hier ist alles voll, auch kleinere Schnecken unterwegs. Wenn man das Laub mal so ein bisschen an Seite macht, gerade wenn es geregnet hat, lohnt sich das mal. Dann sieht man sofort Wuseln. Also diese ganzen kleinen Organismen kommen dann in die höheren Humusschichten, die ja jetzt auch befeuchtet sind, und mümmeln da kräftig vor sich hin. Die höheren Humusschichten, also die näher an der Oberfläche sind, da gibt es ja mehr zu holen, weil die sind ja noch kaum verarbeitet, kaum verdaut. Je tiefer das in der Humusschicht ist, desto mehr ist es ein Recycling eines Recyclings, eines Recyclings, also sozusagen schon mehrfach verdaut und gegessen. Gut, da gibt es auch Arten, die darauf spezialisiert sind, aber das meiste ist natürlich zu holen beim Erstkontakt mit Laub, wo noch kaum Nährstoffe raus sind. Und das ist natürlich die oberste Schicht. Und da kommt man jetzt sehr schön ran, wenn es geregnet hat. Also wenn ihr mal Beobachtungen machen wollt, zum Beispiel auch mit Kindern, aber auch alleine, da eignen sich ja so Becherlupen ganz gut. Ja, das sind so ja, Becher, wie der Name schon sagt, mit einem Deckel, und im Deckel ist eine Lupe drin. Es lohnt sich echt, sich sowas mal anzuschaffen. Und da tut ihr einfach mal so ein bisschen Erde rein, aber so von der Schicht, wo es feucht ist. Ne? Also wenn es trocken ist, müsst ihr halt ein ganz klein bisschen tiefer gehen. Aber da, wo es anfängt, so schön handfeucht zu werden und dann mal so wie so ein Esslöffel oder so in so eine Becherlupe. Nicht zu viel. Nicht viel bringt viel, sondern es soll ja so flach ausgebreitet werden, dass ihr die Tierchen da seht. Wenn die sich sofort wieder in dieser Bodenprobe verkriechen, seht ihr sie ja auch nicht. Also schön flach ausbreiten und dann könnt ihr die mal beobachten. Und da gibt es wirklich ein irres Leben. Und da sieht man mal, was in so einem Esslöffel allein alles los ist. Ich schaue mal gerade hier, was wir hier sonst noch so zu bieten haben. Ist auch jede Menge. Ja, das Laub, das sind von oben nach unten natürlich immer kleiner, aber hier kommen auch schön überall Keimlinge raus. Kleine Baumkeimlinge. Haben wir in der letzten Folge schon mal kurz thematisiert. Hier hat es auch ordentlich geregnet. Da sind auch schon erste kleine Zweige abgeschlagen. Ne? Wenn da so eine Regenfront hier durchgeht, so im ersten Durchgang, also vorneweg geht meistens ein sehr starker Wind und da werden schon mal ein paar Blättchen abgerissen. Das ist jetzt kein Drama für die Bäume. Also eine ausgewachsene Buche. Ich weiß gar nicht, wer das mal gezählt hat. Also man liest immer die Zahl im Internet, hat so 200.000 Blätter. Ich glaube, ich habe irgendwo auch mal 600.000 gelesen. Keine Ahnung, wer das mal gezählt hat. Ne, wenn ich mir das so angucke, tja, wie will man sowas schätzen? So einen Zweig auszählen. Lass mal gucken, wie viel ist denn auf so einem Zweig. Ich habe so einen kleinen Zweig, 50 Blätter. Dann haben wir da 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben schon 250 gegenseitig, auch nochmal 500. Naja, ja, doch. Da habe ich an so einem dünnen Ast alleine schon an die 1000 Blätter. Wenn ich mir das so angucke hier und darüber kommt erst die riesengroße Krone. Naja gut, also 200.000 würde ich schon mal glauben. So, wie wir drauf gekommen, wenn da mal so ein paar Blätter abgeschlagen werden, das ist alles kein Problem. Ja, die Tiere hier, die sind alle auf der Überholspur. Der Kuckuck hier bei uns noch nicht. Ich habe dieses Jahr auch noch keinen gehört. Also normal kommt der Anfang Mai. Ich habe noch keinen gehört. Rein vom Gefühl her werden die immer seltener. Was ist mit dem Kuckuck eigentlich los? Der Kuckuck ist ja ein Brutparasit. Hört sich nicht nett an, ne? Aber so ein Kuckuck, naja, ich meine, der kann ja auch nichts dafür, aber das ist halt seine Art. Der legt ja seine Eier bei in der Regel viel kleineren Vögeln mit ins Nest und lässt die mit ausbrüten und mit großziehen. Die Vögel sind also kleiner, bei denen der das macht. Das heißt, seine Eier sind ein Tickchen größer. Das fällt schon ein bisschen auf. Und damit es nicht zu sehr auffällt, passt das Kuckuckweibchen die Eierfarbe an auf die Vogelart, wo es das Ei dazulegt. Ne? Also wenn es eher bläulich ist, dann macht es auch eher bläuliche Eier oder bräunlich oder gesprenkelt oder wie auch immer. Das passt es die Eier an. Wie das geht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Clou, dass das Küken, wenn es irgendwie geht, früher schlüpft, das Kuckucksküken. Oder maximal gleichzeitig. So, was macht es, wenn es schlüpft? Das ist das Erste, kennt ihr vielleicht aus Filmen auch. Das ist angeboren, dass das sofort so im Rückwärtsgang, wenn man die Bilder sieht, das ist irre anstrengend, die Eier der eigentlich, also der Pflegeeltern rausschmeißt. Er schmeißt die Eier der Pflegeeltern raus. Das ist ein irre kraftraubender Akt. Wenn die schon geschlüpft sind, schmeißt es halt die Küken raus. Ja, das ist nicht schön. Ne? Und dann lässt es sich von den Pflegeeltern großziehen. Der Kuckuck, der sieht aus wie ein Sperber. Also das ist wie so ein kleiner Habicht. Dann ist er so gemustert. Der kommt angeflogen. Dann fliegen die Eltern vom Nest weg. Dann ist das Nest frei. Er kann das Ei reinlegen. Und wenn sie wiederkommen, ne, dann sieht das so aus wie die eigenen Eier. Nichts passiert und das Geschäft geht weiter. In Wirklichkeit ist der eigene Nachwuchs dem Tode geweiht und das Kuckucksküken wird aufgezogen. Das passiert ja relativ selten. Also hier ist jetzt nicht die ganze Landschaft voller Kuckucke. Im Gegenteil, der Kuckuck hat ein Riesenproblem. Durch den Klimawandel fangen die Vögel häufig früher an zu brüten, sind früher aus dem Winterquartier wieder da. Gerade sagen wir mal Vogelarten, die entweder hier bleiben, die fangen dann eh früher an mit dem Brutgeschäft, oder die halt irgendwo nur so ein bisschen nach Süden ziehen, ne? So wie nach Südeuropa. Und die kommen früher zurück, die kriegen ja mit, wenn sich hier auf dem Kontinent das Wetter entsprechend früher einstellt für die Brutsaison. Der Kuckuck kriegt, der zieht ja viel, viel weiter. Ich weiß gar nicht, ist das Südafrika oder wo? Auf jeden Fall sehr, sehr weit. Der kriegt hier gar nichts mit. So, und der kommt dann wie immer pünktlich angeflogen und hier ist alles schon weiter. Und wenn er sein Ei dazulegt, das fällt dann auf, weil die Küken schon viel weiter sind von den Gasteltern. Das funktioniert dann nicht mehr richtig. Ne? Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass der Kuckuck hier bei uns immer seltener wird. Ich habe ihn jedenfalls dieses Jahr noch nicht gehört. Finde ich total schade, weil, also, ja, ich überlege doch, eigentlich habe ich den sonst immer gehört. Ne? Aber, ja, vielleicht lässt es nach. Ihr könnt ja mal schreiben, gerne auch in die Kommentare, wie es bei euch aussieht mit dem Kuckuck. Ob sich da auch irgendwas verändert in der Häufigkeit, ob ihr den immer noch hört oder nicht mehr, obwohl ihr ihn früher gehört habt. Ne? Das sind auch alles so ein bisschen Beobachtungen, die auch mit dem Klimawandel zu tun haben. So, was wollte ich noch sagen? Ah, stimmt. Tobias hat mir neulich mal ein Bild gezeigt von der Coco. Also die Coco, die ist ja, das ist ja die zahme Krähe, die mit ihrer Partnerin hier brütet, 200 Meter von hier. Die war zwischendurch wieder ein bisschen scheuer, jetzt wird sie wieder sehr zahm, begleitet uns auch bis in den Garten rein. Also wir möchten die nicht an der Straße füttern. Also wenn wir von den Pferden kommen zum Beispiel und laufen an der Straße lang und die sitzt da an einem Straßenbaum, dann kriegt die ihre Nüsschen bei uns nicht an der Straße, weil wir nicht wollen, dass sie überfahren wird. Dann sagen wir ihr, sie soll mitkommen. Das macht sie auch schön. Bis zu uns in den Garten rein und da wird sie gefüttert. Also alles schön. Und dann schickt Tobias ein Video von der Coco, wie sie gerade eine Kröte zerfleischt. Das sieht nicht schön aus, ne? Muss man echt sagen. Das ist ja, wenn andere Menschen das zum Beispiel mitkriegen, dass Krähen Küken anderer Vögel zerfleischen, ja, auch das sieht nicht schön aus, ne? Aber das ist halt Natur. Diese Tiere sind ja nicht böse. Und sowas, sagen wir mal, Kröten sind jetzt auch nicht so häufig, ne, stehen auch unter Schutz. Aber warum ist es denn so dramatisch, wenn seltene Arten zerkleinert werden? Naja, weil wir als Menschen die selten gemacht haben. Ne? Wir haben ja deren Ökosysteme so weit zurückgefahren, dass sie eben so selten geworden sind. Und dann tut es einem um jede Kröte leid. Streng genommen müsste es einem um jede Schmetterlingsraupe leid tun, die zum Beispiel Meisen fressen. Ne? Nee, was machen wir? Wir ja auch. Hängen stattdessen Nistkästen auf und fördern diese kleinen Beutegreifer, damit sie noch mehr Schmetterlingsraupen fressen können. Also da sieht man schon, das ist eine Wertung. Was ist einem wichtiger? Wo tut es einem besonders leid? Aber klar, gut, Kröten ist, das sind jetzt auch nicht gerade Kuschelarten, aber dadurch, dass sie eben Naturschutzebene Bedeutung haben, ist man da emotional eben auch stärker engagiert oder auch betroffen, wenn die dann so zerlegt werden. Ne? Aber für Coco ist das normale Fleischbeschaffung. Die kann sich auch nicht nur von den Nüssen ernähren, die wir ihr hintun. Na, die muss überall, ne, die muss ihre Partnerin versorgen, die muss die Küken versorgen. Und das sind ja ziemlich große Vögel, also da muss sie schon ganz schön was zusammenbringen, damit die alle über die Runden kommen. Aber das sind halt so Beobachtungen, ja, die man in der Natur macht. Und man sagt, ja, also Natur ist in dem Sinne ja auch nicht grausam. Sondern die, das ist so, wie wenn wir an den Kühlschrank gehen, so schnappen die sich, was sie kriegen können. Und Coco tötet ja zum Beispiel keine Tiere aus Spaß, ne? Sondern das macht sie, wenn sie Hunger hat. Dann passieren solche Sachen. Hinter mir ruft der Buchfink. Der ruft gerade seinen Regenruf. Weiß man, ob man es hört. Reed, Reed, Schrüd. Ja, also das ist der Regenruf vom Buchfink. Und wenn es schönes Wetter gibt, dann ruft er dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Ja, also ganz, ganz anders. Buchfinken sind, glaube ich, zählen zu den häufigsten Vögeln. Also im Wald ist es, glaube ich, sogar der häufigste Vogel. Und mit der Wettervorhersage, das klappt in der Regel ganz gut. Dazu hatte ich ja mal eine eigene Folge gemacht, tierische Wetterpropheten. Und Buchfink, dadurch, dass man ihn halt so oft hört, es eignet sich halt ganz hervorragend. Übrigens, der reagiert halt auf Störungen. Also das kann theoretisch sein, dass ich den jetzt störe, glaube ich aber nicht. Weil hier bei uns, also ich bin jetzt auch zu weit weg, ich würde mal sagen 100 Meter oder so. Aber es kann auch sein, dass eine dunkle Wolke, die sich vor die Sonne schiebt, dass das schon eine Störung ist. Also es muss dann nicht unbedingt regnen, aber dunkle Wolken, die sich vor die Sonne schieben, also das finde ich als Wettervorhersage schon gut genug. Und gerade im Wald, ich gucke jetzt mal so nach oben, da sehe ich nichts von Wolken. Das ist ein grünes Blätterdach, da scheint hier und da mal ein bisschen Sonne durch. Aber da sehe ich jetzt nicht, ob sich da eine Regenfront nähert. Das kann ich nicht sehen. Also von daher ist der Buchfink als Mini-Kurzfristvorhersage, also das ist dann eher so im Bereich von 10 Minuten, Viertelstunde, viel mehr nicht, ist der wirklich ganz gut geeignet. Finde ich immer schön, wenn ich den rufen höre. So, ich kennt das ja schon, ich hier so ein bisschen erzähle und hocke mich hier auf so eine Stelle, dann schlafen mir gleich die Beine ein. Ich habe mich auch blöderweise hier, sehe ich gerade, an eine Stelle gehockt, wo ein Reh übernachtet hat. Da sind wir wieder beim Thema Zecken. Zeckensaison haben wir jetzt ja im Prinzip das ganze Jahr über. Ich habe dieses Jahr noch keine gehabt, toi toi toi. Ich meine, wenn man es natürlich genau da macht, wo sich Rehe hinlegen, dann ist die Chance natürlich schon ein bisschen größer. Übrigens, ich habe neulich mal was gelesen, was ich für, ja, sagen wir es mal, für Blödsinn halte. Und zwar folgendes, dass viele Rehe in der Landschaft gut gegen Borreliose sind. Konnte ich dazu nur sagen. Ich gucke gerade mal, wo haben wir die, muss immer mal gucken, dass ich nicht in die Wildkamera laufe. Hier war nämlich vor einer halben Stunde ein Reh. Ist mir aufs Handy gefunkt worden. Unser Hausreh sozusagen. Also, viele Rehe gut gegen Borreliose. Warum? Wie kommt man da drauf? Da kommt man da drauf, weil in Rehen, aber ich glaube auch in Hirschen, geht Borreliose praktisch kaputt. Also die erkranken nicht an Borreliose. Woran das genau liegt, weiß ich nicht. Vielleicht weiß man das auch noch nicht. Auf jeden Fall verbreitet sich Borreliose nicht in Rehen und Hirschen. Und deswegen sagt man, okay, wenn Zecken da saugen, dann geht die Borreliose sozusagen kaputt. Und viele Rehe und viele Hirsche würden dann quasi die Landschaft von Borrelioseerregern reinigen. Und das ist Quatsch im Quadrat. Warum? Also wir gehen nochmal ganz kurz zurück in die Entstehung der Borreliose bzw. Entdeckung der Borreliose. Die ist ja genau deswegen entdeckt worden. Ich glaube, in Maine ist das Städtchen Lyme, wo auf der einen Seite des Flusses Leute erkrankt sind an dieser Borreliose, damals eine mysteriöse Krankheit, und auf der anderen Flussseite nicht. Und man hat lange gebraucht, bis man drauf gekommen ist, auf der Seite, wo die Leute erkrankt sind, gab es viele Weißwedelhirsche und deswegen viele Zecken. Und in diesen Zecken war die Borreliose. Also das spricht schon mal ganz klar gegen die These, viele Rehe und Hirsche, wenig Borreliose, es ist umgekehrt. Es ist aber paradox, ne? Wenn die in diesen Tieren kaputt geht, wie geht das dann? Ganz einfach. Hirsche und Rehe sind quasi der Endwirt der Borreliose. Also da saugen sich ganz besonders viele Weibchen voll. Dann allerdings ohne Borrelien im Blut, ne? Weil das wird ja quasi gereinigt. Beziehungsweise im Blut von Rehen und Hirschen ist das nicht. Die fallen dann irgendwann runter, legen hunderte von Eiern und diese ganzen kleinen Nymphen, also heißen diese Larven, die dann ausschlüpfen, die saugen dann bei Mäusen und Igeln und so weiter und infizieren sich dort mit Borrelien. Das ist das Reservoir der Borreliose. Das sind die kleineren Säugetiere. Und also die Anzahl der Zecken, da gibt es eine Korrelation mit der Anzahl von Rehen und Hirschen. Also es gibt sehr viele Zecken, wenn es viele Rehe gibt. Und die Borreliose holen sich dann diese vielen, vielen, vielen Millionen Nachkommen dieser ganzen Zecken bei Mäusen und Igeln und so weiter. Und die häuten sich ja mehrfach, sind verschiedene Stadien. Und die haben dann logischerweise Borreliose. Ne? Also viele Zecken heißt auch viel Borreliose. Aber diese Borrelien, diese Erreger kommen halt nicht von den Rehen. Die Rehe sorgen sozusagen dafür, dass es viel Nachschub gibt. Also deswegen nochmal diese Meldung kurz zusammengefasst. Dass Rehe sozusagen in einer Landschaft die Borreliose reduzieren, das halte ich für ein bisschen gewagt. Also die Realität ist genau andersrum. Also soviel zu dem Thema. Und deswegen, ich komme nur gerade drauf wegen diesem Bett, wo das Reh übernachtet hat. Ganz besonders leicht holt man sich natürlich Zecken entlang von Wildwechseln. Also wenn man da langläuft, wo die Tiere langlaufen, da lauern halt auch dann die Zecken und suchen nach einer Mitfahrgelegenheit, ne, wo sie sich aufsatteln lassen können. Okay, dann gehe ich nochmal gerade ein paar Meterchen weiter. Es soll ja Waldspaziergang werden und keine Podcast-Folge, die hier im Hocken gemacht wird. Nochmal kräftig durchatmen hier. Ich mag das ja, wenn es im Sommer mal ein bisschen abkühlt. Bei Bäumen gibt es auch natürlich Wohlfühltemperaturen. Also ein bisschen wärmer darf es ruhig sein. Dass sie voll auf Touren kommen, aber zu warm, so ab 20, 25 Grad, da ist bei Bäumen auch so eine Grenze erreicht, wo die sagen, nee, also wärmer braucht es jetzt nicht mehr werden. Das mag ich nicht. Jetzt fangen übrigens auch die Nadelbäume an, wieder gesünder auszusehen. Warum? Weil die Nadelbäume natürlich auch jedes Jahr einen Nadeljahrgang verlieren. Und den verlieren sie so im Herbst und Winter. Und dann sehen die halt ein bisschen räudig aus. Und im Frühjahr, jetzt wenn die ausgetrieben sind, so wie jetzt sind die alle nochmal neu besetzt, da sehen sie auf einmal wieder gesund aus. Es ist ja ein üppiger neuer Nadeljahrgang dazugekommen. Also je nach Baumart, Kiefer hat so 3, maximal 4 Nadeljahrgänge, Fichte so 5 bis 7. Bei der Douglasie, ja, die hat auch so ähnlich wie die Fichte, würde ich mal sagen, 5 bis 7 Nadeljahrgänge. Und wenn da einer runterfällt, dann sind das schon so 15-20% weniger Nadeln in den Kronen. Ne? Und das kann dann schon mal kränkelnder aussehen. Dazu kommt, dass viele Baumarten im Winter so leicht gelb werden, also Nadelbaumarten, gerade die Kiefer, das nennt man gerade auf Kalkstandorten, Chlorose nennt man das, die so gelblich, die erholen sich jetzt auch alle wieder. Plus der neue Nadeljahrgang, Und da sieht das Ganze auf einmal wieder deutlich gesünder aus. Die Bäume sind natürlich genauso gesund oder krank wie vorher auch. Aber rein von Optik her wertet das natürlich nochmal ganz, ganz kräftig auf. Aber ich wollte ja nochmal zu den Schnecken kommen, beziehungsweise komme so langsam zum Ende der Podcast-Folge nochmal auf die Schnecken zurück. Um die sollte es ja schwerpunktmäßig gehen. Da wäre mal meine Frage an euch, habt ihr schon mal eine Schneckenkönigin gefunden? Also bei einer Weinbergschnecke zum Beispiel ist das Gehäuse normalerweise rechts gewunden. Also ihr guckt auf die Seite, wo man diese Windungen sieht. Und da seht ihr, dass das im Uhrzeigersinn also rechts rumgeht. Und in ganz, ganz seltenen Fällen gibt es mal eine Weinbergschnecke, wo das Gewinde links rumgeht. Und die nennt man dann Schneckenkönigin, weil es halt so selten vorkommt. Also man kann sich dafür auch nichts kaufen, aber es ist einfach witzig, mal danach zu schauen. Ich habe noch keine gefunden. Könnt ihr mir auch mal schreiben, ob ihr schon mal eine gefunden habt. Es ist echt, echt selten. Und wir sind ja vorhin bei den Methoden geblieben, wie man Schnecken sozusagen los wird. Da vielleicht auch noch so ein paar Tipps, die vielleicht nicht so rabiat sind. Also, was kann man machen? Eine Möglichkeit, das weiß gar nicht, wo meine Frau das mal ausgegraben hat, das ist Salatgurkenscheiben ins Gemüsebeet legen und dann abends nach diesen Gurkenscheiben gucken gehen, weil das mögen die Schnecken anscheinend noch lieber als irgendwelche Pflänzchen, die man da reingesetzt hat. Und dann kann man die von den Gurkenscheiben absammeln und diese Gurkenscheiben, die halten wirklich, ich würde mal fast sagen, Wochen. Selbst wenn die schon so ein bisschen antrocknen und so, sind die immer noch super attraktiv. Eine andere Möglichkeit ist, so nassen Stoff, so Sacklein oder irgendwas auf den Boden zu legen, weil die natürlich gerne unter so feuchte Sachen gehen. Die möchte ja nicht austrocknen. Da kann man sie dann auch absammeln. Sowas geht zum Beispiel ganz gut. Diese ganzen anderen Sachen mit Schneckenzäunen und so, das ist alles sehr aufwendig. Ich habe noch nicht gesehen, dass es gut funktioniert. Also man könnte das natürlich mit so Elektrozäunen machen, da kriegen sie eine verbraten. Ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt überleben, die Schnecken. Oder noch viel schlimmer, Schneckenkorn. Ganz furchtbar, ne, mit Chemie daran zu gehen. Also ich würde sie absammeln, mir so ein bisschen helfen. Also übrigens bitte auch keine Bierfallen, ne? Also das, wo die dann saufen da drin, also finde ich nicht gut. Absammeln, ja, das macht ein bisschen Arbeit. Aber wenn man Gemüse hat oder Blumen, das macht ja wahrscheinlich keiner hauptberuflich von euch. Und das ist Hobby, ja, und da kann man immer noch mal rausgehen. Das ist ja nur für den Anfang, dass die Pflanzen so groß und schon so ein bisschen holziger sind, dass es für die Schnecken nicht mehr so attraktiv ist. Und dann bringt die wirklich weit weg, also weiter als 20 Meter. Schnecken können irregut riechen und die kommen auch wieder. Also wenn ihr die nicht weit genug wieder in die Freiheit entlasst, nicht weit genug entfernt, dann wird das eine Sisyphus-Arbeit, ne? Weil die halt immer wieder angekrochen kommen. Und was denen gut schmeckt, das riechen die halt von doch relativ weit weg und kommen dann in Schneckentempo. Aber sie kommen dann wieder darauf zugekrochen. So, da kommen wir zum Schluss nochmal zu Tieren, die Schnecken fressen. Also warum die im Ökosystem ganz gut sind, haben wir vorhin nochmal kurz gestreift. Das sind natürlich alle möglichen Vögel, Drosseln zum Beispiel. Ne? Die fressen auch Gehäuseschnecken. Das nennt man übrigens Drosselschmiede. Ich weiß gar nicht warum. Also Steine, wo die Drosseln dann die Schnecken zerschmettern, um ans Innere ranzukommen. Jo, hört sich nicht nett an. Und da findet man halt dann diese leeren Schneckenhäuser. So auf so einem Häufchen neben einem Stein. Das ist eine Drosselschmiede. Die findet man wirklich selten. Also das kommt nicht so oft vor. Aber natürlich auch Igel und Kröten und Salamander und diese Schnegel, die auch Schnecken fressen. Also es gibt eine Reihe von Tierarten, die Schnecken dringend brauchen. Übrigens auch Glühwürmchen. Es ist ja jetzt wieder so allmählich Glühwürmchenzeit. Und diese Glühwürmchen, die brauchen übrigens auch Totholz. Sie brauchen so ein bisschen feucht, so feuchte Gebüsche und so. Und die Larven, die leben im Boden das ganze Jahr über. Und die ernähren sich unter anderem von Schnecken. Also ohne Schnecken keine Glühwürmchen. Und Glühwürmchen ist wirklich was total Schönes. Ja, also mit diesen Aussichten auf zart erleuchtete Frühlingsnächte verabschiede ich mich für dieses Mal von euch. Und ja, wünsche euch eine schöne, nicht zu schneckenfreie Zeit. Ihr wisst ja, sonst wird das auch mit den ganzen anderen Tieren nichts. Aber natürlich auch nicht zu viel Schneckenstress. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Also, tschüss! Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.